Orbánovej privatizácii.
Hallo und willkommen beim Gegenblende-Podcast. In dieser Woche bringen wir die dritte und letzte Folge unserer dreiteiligen Gesprächsreihe, die sich mit Gewalt gegen Beschäftigte befasst. Unser Autor Matthias Winkelmann hat mit Experten und Betroffenen gesprochen und beeindruckende Stimmen eingesammelt. Seine Berichte zeigen anschaulich, warum gerade dieses Thema in der jüngsten Zeit so wichtig geworden ist, dass der DGB mit der Kampagne »Vergiss nie, hier arbeitet ein Mensch« ein Zeichen setzen will.
Hallo und herzlich willkommen bei dieser Folge des DGB-Podcasts Gegenblende, Folge 3 unseres Themenschwerpunktes zum Problem der Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen und privatisierten Sektor. Bei mir ist wieder Elke Hanack, Vizechefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Hallo, Frau Hanack.
Hallo und herzlich willkommen zurück an unsere Hörerinnen und Hörer.
Frau Hanack, in der ersten Folge haben wir das Phänomen Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen und privatisierten Sektor an sich besprochen, die Dimensionen von verbaler und tätlicher Gewalt gegen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes aufgezeigt. In Folge 2 haben wir Betroffene selbst zu Wort kommen lassen. Die haben eindrücklich beschrieben, wie sie das im Alltag erleben und was das mit ihnen macht. Wir wollen heute einen Ausblick geben, was es braucht, um das Problem zu lösen, um also Übergriffe auf Beschäftigte im Dienst der Gesellschaft so weit als möglich zu verhindern. Frau Hanack, wir haben viel über Zahlen und Ursachen gesprochen. Schauen wir heute darauf, was man tun könnte und wer dabei in der Verantwortung steht. Zunächst allgemein gefragt, was muss sich ändern? Das Klima in der Gesellschaft, also muss sich jeder Einzelne hinterfragen? Müssen sich die Behörden und Unternehmen anpassen? Oder muss die Politik mehr tun? Oder alles zusammen?
Naja, am besten alles zusammen. So, aber jetzt ernsthaft, alle Menschen, die mit Beschäftigten, die im Dienst der Gesellschaft auch für uns arbeiten, zu tun haben, die müssen sich immer wieder in Erinnerung rufen, dass sie hier auch mit Menschen zu tun haben, so mit Menschen, die mit Respekt zu behandeln sind. Und jeder Mensch sollte andere Menschen immer so behandeln, wie man selber ja auch gerne behandelt werden möchte. Nämlich eben mit Respekt. Und da darf man nicht nur die Uniformträger in Anführungszeichen sehen, sondern muss hinter jedem Uniformträger und jeder Uniformträgerin auch den Menschen sehen. So, und das heißt, die Einstellung eines jeden Einzelnen muss sich schon ändern. Und die Politik, finde ich, hat die Aufgabe, da auch diesen Gesellschaftsdialog zu führen, wie wir zusammenleben wollen. Das muss doch die Politik organisieren, einen solchen Prozess. Was Respekt eigentlich bedeutet und wie wichtig er ist für eine Gesellschaft. Und die aktuelle Corona-Pandemie, finde ich, ist ausgesprochen gut geeignet dafür, sich jetzt mal ein bisschen wieder Zeit zu nehmen, sich zurückzunehmen und zu besinnen. Und sich zu fragen, wie wichtig sind denn Solidarität und Gemeinschaft für unsere Gesellschaft?
Das sind jetzt einige Punkte und das klingt nach einem dicken Brett, wie man so schön sagt. Welche konkreten Forderungen vertritt der Deutsche Gewerkschaftsbund denn, um hier anzusetzen?
Ich will mich an dieser Stelle mal auf drei Aspekte besonders fokussieren. Eine der ersten Aufgaben muss natürlich sein, einen blinden Fleck, den wir haben, zu beseitigen. Mit Ausnahme von Polizei und Rettungskräften gibt es in Deutschland keine offizielle Statistik, wo wirklich auch Gewalt gegen Beschäftigte erhoben werden, Daten erhoben werden. Die Innenminister machen sich hier einen schlanken Fuß, lehnen umfassende Datenerhebungen zur Gewalt gegen ihre Beschäftigten ab, mit der Begründung, ich zitiere, das sei zu aufwendig. Und das kann es doch nicht sein. Ich meine, die Dienststellenleitungen, die Arbeitgeber haben eine Verantwortung. Und dieser Verantwortung ihren Beschäftigten gegenüber müssen sie jetzt auch endlich gerecht werden. Sie müssen das Thema ernst nehmen. So, und das heißt auch, jeden Übergriff endlich zu erfassen. Das ist ihre Aufgabe und ihre Verantwortung, weil nur wenn wir diese Daten haben, können wir natürlich präventiv auch Maßnahmen entwickeln, damit es nicht mehr vorkommt. Da brauchen wir das Rad nicht neu für erfinden. Aber eben erst, wenn in allen Bereichen, also auch in Bus und Bahn, in Krankenhäusern, im Justizbereich, in den Jobcentern, konkrete Zahlen erfasst werden, können wir im Grunde auch die Ursachen ergründen und wirksame Lösungsansätze finden. Hier müssen die Dienstherren, das sagen wir auch immer wieder, die öffentlichen Arbeitgeber, die Personalräte, die Gewerkschaften, alle an einem Strick ziehen. Da müssen sie alle zusammenarbeiten, damit wir das hinkriegen. Zweitens, wir müssen die Prävention und die Nachsorge verbessern. Da gibt es ein paar positive Beispiele in der Republik. Und genau diese Beispiele müssen auch Schule machen. Aber das ist leider bislang noch nicht der Fall. Wir haben in unserer Umfrage auch erfragt, ob die Dienststellen Dienstanweisungen oder Notfallpläne haben im Fall von Übergriffen. Da hat die Umfrage ergeben, dass knapp die Hälfte der Dienststellen der betroffenen Beschäftigten weder über Dienstanweisungen noch über Notfallpläne verfügen. Das heißt, gefährdete Beschäftigte werden hier nicht unterstützt. Und sie brauchen aber Unterstützung. Wir brauchen Schulungen für Deeskalationsstrategien. Wir brauchen funktionierende Mechanismen für ihren Schutz. Und an all diesem mangelt es im Moment noch massiv. Wir brauchen Hilfsangebote und Unterstützung für die Beschäftigten. Und drittens, das will ich auch mal ausdrücklich sagen, wir haben keinen aufgeblähten Staat, sondern wir haben einen Staat, der an den entscheidenden Stellen im Moment nicht rund läuft. Es fehlt Personal, das seine Leistungs- und Funktionsfähigkeit sicherstellt. Und deshalb muss der Staat, muss die Regierung jetzt diesen, ich sag mal, Investitionsturbo anschmeißen. Wir brauchen mehr Geld für Personal, wir brauchen mehr Geld für eine funktionstüchtige Infrastruktur im öffentlichen Dienst. Und wir brauchen attraktive Arbeitsbedingungen, damit eben auch junge Leute wieder sagen, ich möchte in den öffentlichen Dienst. Das ist ein sicherer, ein toller Arbeitsplatz. Und dass all diejenigen, die da schon sind, auch weiterhin im öffentlichen Dienst bleiben.
Soweit zentrale Forderungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Ich habe auch dazu noch mit VertreterInnen von GdP, GEW, Verdi und GEW sprechen können, die natürlich auch spezifisch für ihre Fachbereiche noch Forderungen haben und welche das sind, was die Gewerkschaften sagen, was wir tun können gegen Gewalt, gegen Beschäftigte des öffentlichen und privatisierten Sektors. Das hören wir uns jetzt an. Wer verbale und auch physische Gewalt erfährt, der muss sofort Hilfe bekommen, sagt Christine Behle, Vizechefin der Gewerkschaft Verdi. Eine der ersten Maßnahmen müsse es sein, die Betroffenen zu stabilisieren. Doch eigentlich will sie, dass man früher ansetzt, noch bevor es zu Gewalt kommt.
Das heißt, wir brauchen Präventionsmaßnahmen, es braucht Trainings. Wie geht man mit schwierigen Situationen um, wenn jemand, ich sag mal, in ein Jobcenter kommt und rumpöbelt? Wie kann ich deeskalierend wirken?
Deeskalationstrainings gäbe es schon, aber sie müssten flächendeckender angeboten werden. Solche Qualifizierungen seien extrem wichtig. Außerdem gäbe es weitere Konzepte, um Beschäftigte besser zu schützen, beispielsweise durch eine räumliche Trennung von Kundinnen und Kunden. Und besonders wichtig ist es, Christine Behle, dass Beschäftigte wann immer möglich nicht allein sind, wenn sie Probleme bekommen. In manchen Buslinien in Berlin sind inzwischen Sicherheitsleute dabei. In Arbeitsagenturen gibt es Panikknöpfe, mit denen Kolleginnen und Kollegen aus umliegenden Büros zu Hilfe gerufen werden können. Es gibt Schulungen für Personalräte, Ordnungspartnerschaften mit der Polizei, psychologische Betreuung. Alles gute Einzelmaßnahmen, aber Christine Behle sagt, es müsse auch staatliche Investitionen geben. Genau dort, wo die Probleme am größten seien.
Und wenn ich in Brennpunkten lebe oder in schweren, prekären Situationen, dann muss man investieren in Sozialarbeit, dann muss man in Jugendhilfe investieren. Und wenn man dafür eine vernünftige Personalausstattung und frühzeitige Intervention auch sorgt, profitieren alle davon. Wenn man da gut investiert in solche Sachen, dann hilft man auch für die Zukunft, dass Menschen eben deutlich weniger Aggressionspotenzial haben.
Nicht nur in Brennpunkten, allgemein bräuchten Behörden und kommunale Betriebe mehr Personal und eine bessere Ausstattung. Das würde viel Frustpotenzial entschärfen.
Es gibt aber so eine Grundkritik von Bürgerinnen und Bürgern am öffentlichen Dienst und an der Art, wie der öffentliche Dienst seine Arbeit erbringt. Ich sag mal, wenn ich wochenlang auf einen Termin im Bürgeramt warte und mir die Zeit davonläuft, das führt nicht dazu, dass die Menschen zufrieden sind, sondern die gehen mit einer Grundaggressivität häufig dann in so ein Bürgeramt rein und sind sauer auf die, die da sind, die aber nichts dafür können.
Christine Behle findet, der Staat müsse für die Menschen da sein und das auch zeigen. Die sachgerechte Ausstattung an staatlichen Einrichtungen, das ist auch an Schulen ein wichtiges Thema. Eine zentrale Forderung der Bildungsgewerkschaft GEW ist es, mehr in den Bereich Bildung zu investieren, sagt Ilka Hoffmann, die im GEW-Vorstand sitzt. Sie fordert,
den öffentlichen Dienst und auch vor allen Dingen die Schulen personell besser auszustatten und diesen Lehrkräftemangel, den wir haben, ganz beherzt anzugehen.
Ilka Hoffmann wünscht sich, dass mehr Lehrkräfte ausgebildet werden. Dazu müssten die Ausbildungskapazitäten erhöht werden. Hochschulen könnten unter Umständen auch dazu verpflichtet werden, Lehrkräfte auszubilden. An Schulen gibt es zwar weniger körperliche Gewalt als in anderen Bereichen, dafür aber oft psychische. Um das anzugehen, muss sich einiges ändern, so die GEW. Ilka Hoffmann findet, betroffene Lehrkräfte haben bisher zu wenig Hilfsangebote. Ihre Gewerkschaft wolle noch mehr dafür werben, dass sich die Lehrkräfte gewerkschaftlich organisieren. Denn Hilfe könne man gut über die Personalräte organisieren. Aber
viele BerufsanfängerInnen, die wissen überhaupt gar nicht, was ist ein Personalrat, was macht der, wie kann der mir helfen, wer ist für mich Ansprechpartner. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir als Gewerkschaft sagen, da ist jemand, die steht hinter dir, die kennt sich rechtlich aus und die kann dir notfalls auch weiterhelfen. Und wenn ich jetzt gar nicht organisiert bin, dann stehe ich da allein.
Noch seien viele Lehrkräfte nicht organisiert und könnten beispielsweise auch nicht das Rechtsschutzangebot der GEW nutzen. Zusätzlich brauche es an den Schulen eine feste Beratungsstruktur und mehr Supervision, damit Betroffene in einem geschützten Raum über Schwierigkeiten sprechen können. Hoffmann selbst kennt das von Schulen, an denen sie gearbeitet hat. Mit Kolleginnen und Kollegen über Probleme sprechen zu können, das sei extrem entlastend gewesen. Außerdem wären mehr Beratungskapazitäten für Lehrkräfte beim schulpsychologischen Dienst gut. Aber auch die Lehrerinnen und Lehrer müssen noch etwas an sich arbeiten, so Hoffmann. Viele müssten erst lernen, dass es in Ordnung ist, wenn einem eine Situation über den Kopf wächst.
Und das ist auch eine schwierige Sache, wenn ich mich dann oute und sage, ich werde hier sexistisch im Netz beleidigt. Das ist ja auch peinlich irgendwo. Also viele Lehrkräfte haben den Anspruch, perfekt zu sein. Also gute Pädagogen zu sein, mit Schwierigkeiten umzugehen. Das ist etwa ein Teil ihrer Sozialisation. Und das ist für sie ein Versagen, ein persönliches Versagen, wenn so etwas passiert. Und da muss es einen Bewusstseinswandel geben, dass man sagt, diese schwierigen Situationen, die gehören zum Beruf. Und es ist unser Recht, da auch dem nachzugehen und auch eine Beratung zu haben.
Das sei ein Thema, was man auch in der Ausbildung mehr in den Blick nehmen müsse.
Wo man nicht darüber hinweglügt, dass es diese Probleme gibt. Dass ich also mit schwierigen Erziehungssituationen, auch schwierigen Situationen mit Eltern möglicherweise konfrontiert werde. Also das muss auch eine Rolle schon in der Ausbildung spielen. Wie gehe ich mit solchen Situationen um? Also eine Vorbereitung auf einen sozial sehr schönen, aber herausfordernden Beruf in all seinen Facetten.
Es sei schon viel gewonnen, wenn man Probleme auch wirklich anspreche, statt sie wegzuschweigen. Ilka Hoffmann verweist dazu auf das Beispiel der einst berüchtigten Rütli-Schule in Berlin. Nachdem diese ihre Probleme offen dargelegt habe, sei eine Entwicklung angestoßen worden. Inzwischen steht die Schule viel besser da. Auch bei der Gewerkschaft der Polizei gibt es viele Ideen, wie das Problem der Gewalt angegangen werden kann. Vize-Bundeschef Jörg Radek fordert beispielsweise zunächst eine bessere Schutzausrüstung für die Polizistinnen und Polizisten.
Ich denke, dass die Bodycam, also die Körperkamera, dass die mittlerweile schon eine sehr gute Präventionswirkung hat, dass wir feststellen, dort, wo sie zum Einsatz gekommen ist, dass die Gewaltattacken rückläufig sind.
Einen politischen Erfolg sieht Jörg Radek darin, dass mit dem Paragraphen 114 des Strafgesetzbuches inzwischen eine Lücke im Strafrecht geschlossen wurde. Damit werden anlasslose Attacken auf Beamte, beispielsweise während einer Streife oder am Rande von Demonstrationen, unter Strafe gestellt. Jörg Radek hofft, dass diese Norm von den Staatsanwaltschaften in Deutschland künftig flächendeckend durchgesetzt wird. Und er sagt,
Schwerpunktstaatsanwaltschaften, egal in welchem Deliktfeld, sind immer ein sehr guter Ansatz zu sagen, ja, hier könnten wir die Strafverfolgung vor allen Dingen beschleunigen.
Jörg Radek hält nicht viel von höheren Strafen. Es reiche, dass sie auf dem Fuße folgten, also unmittelbar. Und er fordert ein breites Umdenken.
Die Gesellschaft ist, glaube ich, zurzeit in Deutschland in einer Zeitphase, wo wir uns bewusst sein müssen, dass wir eine Auseinandersetzung auf die Straße verlagern. Das Demonstrationsgeschehen mit den sogenannten Hygienedemos hat sich grundsätzlich verändert. Es ist eine Gruppe von Menschen der Polizei gegenüber, die aus sehr unterschiedlichen Gründen die Versammlungsfreiheit für sich in Anspruch nimmt. Wir als Polizei gewähren diese Versammlungsfreiheit und sie wird dann missbraucht, um eben politische Botschaften zu artikulieren, die diesen Staat, der ihnen das möglich macht, diesen Staat abzuschaffen und ihn zu verändern. Das halte ich für abstrus. Und da gilt mein Appell an die Gesellschaft. Wir leben in der freiesten Gesellschaft in Deutschland, die dieses Land je gehabt hat. Und jetzt beginnen wir mit Egoismen, mit egoistischem Verhalten, diese Freiheit zu gefährden. Und meine Kollegen stehen als Erste da und sollen das aushalten. Und ich glaube, dass das etwas ist, das kann man nicht mit Bestrafung verändern, sondern muss ein Umdenken erfolgen.
Mit dem Umdenken meint Jörg Radek, dass es mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt brauche und mehr Willen zu Kompromissen. Er wünscht sich, dass die Menschen weniger das Trennende betonen, sondern untereinander solidarischer sind und dass sie Gewalt ächten und Zivilcourage zeigen, wenn Beschäftigte des öffentlichen Dienstes angegriffen werden. Daneben hat es sich die GdP auch zur Aufgabe gemacht, betroffene Kollegen und Kolleginnen so gut wie möglich zu begleiten, wenn sie Gewalt erfahren haben. Auch Jörg Radek sagt, die Angebote sollten ausgebaut werden. Die Betroffenen müssten die Chance bekommen, über das Erlebte zu sprechen und es zu verarbeiten. Realität sei aber auch, dass es dafür oft an Zeit und Personal fehle. Und die Beamten müssten auch von sich aus mehr Angebote wahrnehmen. Dazu bräuchten sie Rückendeckung. Als gutes Beispiel nennt Jörg Radek das Vorgehen der Polizeipräsidentin von Gelsenkirchen, Britta Suhr.
Frau Suhr, die ganz deutlich auch ihre Beamten ermuntert zu sagen, wenn ihr Opfer von Gewalt werdet, bitte meldet euch, ich stehe euch zur Seite, sowohl was die strafrechtliche Verfolgung anbelangt, als auch gerade diese psychosomatische Betreuung anbelangt. Ich denke, dass das angemessen ist, wie man die Fürsorgepflicht im 21. Jahrhundert definieren muss. Mit den alten Sprüchen, nur die Harten kommen in den Garten, hilft uns das überhaupt nicht mehr.
Hilfe und Rückendeckung für Betroffene und künftige Gewalt verhindern. Dafür tut auch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft einiges. Vorstandsmitglied Christian Loroch verweist darauf, dass man bei der EVG schon früh begonnen hat, das Thema anzugehen. Beispielsweise mit der Kampagne Sicher unterwegs, in deren Rahmen es unter anderem darum ging, die Dimension des Problems zu untersuchen. Und natürlich um Prävention sowie Hilfe für Betroffene. Inzwischen gibt es das Hilfetelefon Ruf Robin. Wer immer angegriffen wird, kann sich dort rund um die Uhr melden, sagt Christian Loroch.
Wir müssen natürlich sicherstellen, dass wenn der Kollegin, die Kollegin X einen Übergriff erfährt, nachts um 23 Uhr, dass wenn sie dann das auch möchte, dass ihre Gewerkschaft auch erreichbar ist. Dafür haben wir dieses Helfertelefon geschaffen und das Stück für Stück ausgebaut.
Direkt nach einem Übergriff sollen die Beschäftigten quasi einen Teil ihrer Sorgen abgeben können. Nächstes Ziel sei es, das Angebot beim Helfertelefon auszubauen. Außerdem könnten Gewerkschaftsmitglieder an Präventions- und Deeskalationstrainings teilnehmen. Das hat die EVG in Tarifverhandlungen durchgesetzt. Darüber hinaus wird auch allgemein eine Rechtsschutzberatung angeboten. Doch natürlich gibt es weitergehende Forderungen in Richtung der Politik, aktiv zu werden und noch mehr Prävention zu betreiben. Christian Loroch sagt, es dauere oft zu lange, bis die Bundespolizei bei Vorfällen im Zug oder auf dem Bahnsteig sei. Daran schuld sei nicht die Polizei selbst.
Wir müssen wieder dazu kommen, dass die Bundespolizei ihre Liegenschaften möglichst in Bahnhofsnähe oder im Bahnhof bekommt. Es kann nicht sein, dass aus finanziellen Gründen es der Bundespolizei nicht mehr möglich ist, für einen rationalen Preis dort behördliche Räume anzumieten.
Außerdem brauche die Bundespolizei mehr Personal. Viele Taten würden aber auch nicht zur Anzeige gebracht, nach dem Motto, bringt ja eh nichts. Am Ende werden die Verfahren sowieso eingestellt. Oder dass, wenn es eine Anzeige gibt, die Verfahren und die Bestrafung ewig auf sich warten lassen. Wie die GdP auch, will die EVG Besserung erreichen, so EVG-Vorstand Christian Loroch.
Was wir auch fordern, ist, innerhalb des DGBs haben wir als EVG die Forderung aufgemacht, dass wir Schwerpunktstaatsanwaltschaften fordern. Nicht unbedingt ein gewerkschaftspolitisch klassisches Thema, aber an dieser Stelle, glaube ich, unumgänglich. Es ist wichtig, dass wenn ein Kollege, eine Kollegin im öffentlichen Raum diese Taten meldet, dass diese Taten auch umgehend geahndet werden.
In Nordrhein-Westfalen gäbe es ein Beispiel, das zeige, dass eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft helfen könne.
Es muss klar sein in der Republik, wer denjenigen angreift, der dafür Sorge trägt, dass das öffentliche Leben läuft, der hat hier mit einer schnellen und auch einer sachgerechten Strafe zu rechnen.
Und schließlich müssten auch die Arbeitgeber die Gewalt noch mehr wahrnehmen. Das geschehe schon mehr als früher, aber noch nicht genug, sagt Loroch.
Trotz alledem haftet natürlich, und das können Sie sich vorstellen, wenn die Kollegin X zum Arbeitgeber geht und sagt, mir ist das und das passiert, immer noch der Satz an, so nach dem Motto, stell dich nicht so an, da müssen wir durch. Und das muss sich kulturell dringend verändern, dass diese Abwehrhaltung.
Und Christian Loroch wünscht sich eine breite Debatte und eine wissenschaftliche Untersuchung dazu, warum die Gewalt gegen öffentliche Bedienstete zunimmt. Damit ist er nicht allein.
Mein Name ist Ulrich Wagner. Ich bin hier 25 Jahre in Marburg Professor für Sozialpsychologie gewesen, bin jetzt im Ruhestand. Meine Forschungsschwerpunkte sind Intergruppenkonflikte, also so Dinge wie Vorurteile und Diskriminierung. Und der zweite Forschungsschwerpunkt ist Gewaltprävention. Und in diesem Zusammenhang bin ich in mehreren kommunalen Gewaltpräventionsprojekten beteiligt, unter anderem sehr häufig immer in Zusammenarbeit mit der Polizei.
Auch der Gewaltforscher Ulrich Wagner plädiert dafür, das Phänomen Gewalt gegen Beschäftigte des öffentlichen und privatisierten Sektors wissenschaftlich besser zu untersuchen. Es ist paradox, findet Ulrich Wagner. Seit Jahren sinke die Zahl der Gewalttaten in der Gesellschaft, so sage es die polizeiliche Kriminalstatistik aus. Doch die Berichte über Übergriffe auf Repräsentanten des Staates nehmen zu. Ein Teil des Anstiegs gehe sicher auch darauf zurück, dass das Problembewusstsein und die Bereitschaft, Vorfälle auch zu melden, zugenommen haben. Aber das erklärt nur einen Teil der Zunahme. Es geht darum herauszufinden, was Menschen zu Tätern werden lässt.
Man muss genaueres wissen darüber, wer sind die Täter. Also eine Prognose kann man schon relativ einfach machen. In der überwiegenden Zahl Männer und in der überwiegenden Zahl junge Männer. Weil physische Gewalt ist eine Angelegenheit junger Männer.
Ulrich Wagner glaubt, dass die Täter bei Übergriffen meist nicht den Menschen meinen, der ihnen gegenüberstehe.
Genau so könnte es sein, dass eben die einzelne Person, mit der ich mich dann konfrontiert sehe, der Ersthelferin oder dem Polizisten, dass ich die nicht mehr als Person sehe, sondern als Repräsentanten des Staates.
Und Ulrich Wagner sagt, wer betroffen ist, gerade bei schweren Fällen, brauche Hilfe. Vorgesetzte sollten gezielt nachfragen, denn bei Opfern von Gewalt drohten Langzeitfolgen.
Weil solche traumatischen Erfahrungen, also tatsächlich Opfer von physischer Gewalt zu werden, manchmal von schwerer physischer Gewalt zu werden, diese Folgen stellen sich nicht unmittelbar ein. Also wenn man am nächsten Tag der Vorgesetzte fragt, na, wie geht's denn so? Und die Betroffene sagt, na, geht schon. Dann bedeutet das nicht, dass das in 14 Tagen oder in 2 Monaten immer noch so ist. Also da besteht eine erhebliche Fürsorgepflicht von Seiten der Vorgesetzten.
Wichtig sei es auch, dass ein Angriff schneller bestraft werde, sagt Ulrich Wagner.
Und zwar einerseits als Präventionsmaßnahme, um die Täter davon abzubringen, sowas weiter zu betreiben, aber auch als Form der Anerkennung der Opfer, dass das nicht Bagatell ist, wenn man Opfer von physischer Gewalt wird.
Der Idee von Schwerpunktstaatsanwaltschaften kann deswegen auch Ulrich Wagner einiges abgewinnen.
Und vor allen Dingen bei Tatbeständen von heftiger physischer Gewalt. Jemand wird zusammengeschlagen, jemand wird angespuckt, wird getreten. Vor allen Dingen in diesen Fällen halte ich es für extrem wichtig, dass der Staat auf solche Verletzungen der körperlichen Unversehrtheit unmittelbar reagiert. Wir haben an dieser Stelle immer eine politische Debatte, dass die Schwere der Sanktionen erhöht werden müsste. Also die Leute müssten härter bestraft werden. Psychologisch ist es wichtiger, dass eine Bestrafung unmittelbar folgt.
Derzeit passiere es oft, dass zwischen Tat und Bestrafung ein Jahr oder noch mehr Zeit liege. Die Täter könnten sich oft kaum noch an den Vorfall erinnern. Die Opfer seien längst traumatisiert. Der Gewaltforscher Ulrich Wagner, der DGB, Verdi, GdP, GEW und EVG, sie alle kämpfen gegen die Gewalt. Sie alle eint eine Reihe von Ideen, wie man ihr begegnen kann. Mehr Investitionen in den öffentlichen Dienst, mehr Personal, mehr Präventionsmaßnahmen, mehr Hilfsangebote und Betreuung für Betroffene sowie schnelle Sanktionen für jene, die für die Gewalt verantwortlich sind. Das alles kann viel bewirken. Aber vielleicht braucht es daneben auch noch etwas mehr. Den einen großen gesellschaftlichen Wurf. Den braucht es, findet Christine Behle, Vizechefin von Verdi.
So dass wir glauben, es braucht wie eigentlich eine politische Kampagne. Wir machen das, wir haben den Aufschlag gemacht, das wird auch gesehen, aber es erreicht lange nicht die öffentliche Aufmerksamkeit, die so ein Thema eigentlich braucht.
Es geht um eine noch größere Kampagne. Kommunal-, Landes- und Bundespolitik, alle seien gefordert, mehr zu machen. Vor allem in die kommunale Ebene müsse dabei investiert werden. Christine Behle denkt unter anderem an Veranstaltungen zum Thema, an die Integration der Gewaltprävention in den Schulunterricht und vieles mehr. Für diese Idee kann sich auch der Gewaltforscher Ulrich Wagner begeistern. Auch er glaubt, dass es eine gesamtgesellschaftliche Kraftanstrengung braucht, um die Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen und privatisierten Sektor wirksam zu bekämpfen.
Grundsätzlich, glaube ich, müssen wir als Gesellschaft noch stärker als bislang darauf hinarbeiten, dass wir eine gewaltfreie Gesellschaft sind. Ich meine mit gewaltfreier Gesellschaft tatsächlich eine Gesellschaft, in der es geächtet ist, mit physischer Gewalt seine eigenen Interessen durchzusetzen. Das heißt nicht konfliktfreie Gesellschaft.
Konflikte könnten natürlich weiter ausgetragen werden, verbal und auch manchmal laut. Es brauche aber eine Gesamtstrategie, ein Maßnahmenpaket gegen Gewalt. Ulrich Wagner kennt gute Beispiele. Er erzählt von Präventionsprogrammen in Kindergärten und Schulen.
Wir machen gerade in Marburg ein solches Programm Prävention in Kindergarten und Schule. Und das sind eben Programme, in denen die Kinder im Kindergarten schon lernen, Konflikte auszutragen, durch Reden, durch Aushandeln.
In Marburg gäbe es eine gemeinsame stadtweite Einverständniserklärung, die Marburger Erklärung gegen Gewalt. Zahlreiche Funktionstragende, darunter der Oberbürgermeister, Gerichte und andere Behörden, haben sie unterschrieben. Sie alle machen deutlich, dass sie Gewalt als Mittel, um Interessen durchzusetzen, nicht akzeptieren. Eine gute Inspiration für das ganze Land, findet der Gewaltforscher Wagner.
Eine öffentliche Strategie, in der sich Repräsentantinnen und Repräsentanten dieses Staates hinstellen und erklären, so wollen wir nicht zusammenleben.
Quasi alle zusammen, gegen Gewalt, bundesweit. Soweit diese Stimmen dazu, was wir alles tun können. Frau Hanack, das sind jetzt fast am Ende. Das waren drei sehr volle Folgen. Themenschwerpunkt Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen und privatisierten Sektor. Wir haben uns sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, haben aber wahrscheinlich nur an der Oberfläche des Problems eigentlich kratzen können, weil es so groß und komplex auch ist. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, der DGB bleibt dran, oder?
Ja, ganz genau. Es gibt ja noch ganz viel zu tun und wir werden in den kommenden Monaten auch noch mal mit vielen Aktionen und Veranstaltungen in die Länder gehen, in die Regionen. Und wir werden natürlich die politische Lage im kommenden Jahr nutzen. Im nächsten Jahr sind Bundestagswahlen und natürlich werden wir da unsere Forderungen noch mal ganz gezielt auch an die Parteien formulieren, damit sich spätestens in der nächsten Legislatur dort mehr tut als in dieser Legislatur. Und wir haben dann Ende nächsten Jahres mit dem Schöneberger Forum noch mal ein echtes Highlight für unsere Personal- und Betriebsräte geplant.
Dann bedanke ich mich sehr herzlich für dieses Gespräch, Frau Hanack. Und natürlich auch und vor allem bei unseren Hörerinnen und Hörern fürs Dranbleiben. Machen Sie es gut.
Genau, vielen Dank, Herr Winkelmann. Tschüss.
Und das war wieder der Gegenblende-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Woche melden wir uns wieder mit dem Debatten-Podcast mit Ulrike Herrmann. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Haufler. Alles Gute.